Ja, liebe Gemeinde, vorletzte Woche hat Micky Wiese über wichtige Gestalten der Weihnachtsgeschichte gepredigt, nämlich die Engel. Und seine Predigt hat mich angespornt, doch nochmal einen Blick auf andere Gestalten der Weihnachtsgeschichte zu werfen. Und mein Blick ist bei Josef hängen geblieben. Josef, die Figur in der Krippe, bei der man manchmal zwei- oder dreimal hinschauen muss, um wirklich zu erkennen, wer das jetzt ist. Einer der Hirten oder Josef. Und ich habe mal von einer unserer Krippen zu Hause ein paar Figuren mitgebracht, bei denen ich regelmäßig nicht weiß, wer davon ist Josef. Ihr könnt sie euch während der Predigt mal angucken und mir nachher einen Tipp geben oder empfehlen, wen wir als Hirten und wen wir als Josef hier identifizieren sollten. Josef. In der kirchlichen Tradition scheint sich durchgesetzt zu haben, was Maria in Lukas 1, 34 auf die Ankündigung des Engels antwortet, als ihr gesagt werde, wird, dass sie schwanger sein. Ich weiß von keinem Mann. So in etwa könnte man die Rolle von Josef in der Weihnachtstradition beschreiben. In einem einzigen christlichen Weihnachtslied wird auch Josef besungen. In ihr Kinderlein kommet, da gibt es in der dritten Strophe diese Textzeile, da liegt es das Kindlein in Heu und in Stroh, Maria und Josef betrachten es froh. Das war's. Ansonsten braucht es Weihnachten vor allem Maria, natürlich das Kind, die Engel ganz klar und die Hirten und noch ein paar weise Sterndeuter aus dem Orient, die das Kind anbeten. Und Josef, der kommt über die Statistenrolle nicht hinaus. Die Laterne zu halten, das ist eine der Funktionen, die ihm oft in Krippendarstellungen zuteil wird. Dass er das Licht hält, damit die anderen das Kindlein schön angucken können. Und es ist doch auch völlig klar, dass in der Weihnachtsgeschichte nun mal das Baby Jesus der absolute Höhepunkt ist. Gott selbst, der als Säugling in die Welt kommt. Und ebenso ist völlig klar, dass es diese starke Frau braucht, diese Maria, ohne die es kein Weihnachten gegeben hätte. Es ist nun mal diese Frau, die den Gottessohn empfangen hat, die ihn 40 Wochen lang in sich getragen hat, die ihn zur Welt gebracht hat. Und Josef, der nicht mal etwas zur Zeugung beitragen durfte, der muss halt eben seine Statistenrolle akzeptieren. Josef muss seine Rolle akzeptieren. Josef akzeptiert seine Rolle. Das war die Pointe von der Geschichte, die wir gerade gehört haben. Und genau diese Beobachtung eröffnet uns einen neuen Blick auf Josef, den Statisten der Weihnachtsgeschichte, und darauf, dass es ohne Josef ebenso wenig Weihnachten geben würde wie ohne Maria. Und ich möchte heute in der Predigt daher Josef etwas aus seiner Statistenrolle herausholen. Aus der dunklen Ecke in der Krippe, in der er oft steht, in den Mittelpunkt unseres Blickes rücken und lese zum Einstieg die wenigen, aber keinesfalls unbedeutenden Aussagen über Josef aus Matthäus 1. Zur Geburt von Jesus Christus kam es so: Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Sie hatten noch nicht miteinander geschlafen. Da stellte sich heraus, dass Maria schwanger war, aus dem Heiligen Geist. Ihr Mann Josef lebte nach Gottes Willen, aber er wollte Maria nicht bloßstellen. Deshalb wollte er sich von ihr trennen, ohne Aufsehen zu erregen. Dazu war er entschlossen. Doch im Traum erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte: Josef, du Nachkomme Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist aus dem Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten. Er befreit es von aller Schuld. Das alles geschah, damit er in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Ihr werdet sehen, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem werden sie den Namen Immanuel geben. Das heißt, Gott ist mit uns. Josef wachte auf und tat, was ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Er nahm seine Frau zu sich, aber er schlief nicht mit Maria, bis sie ihren Sohn zur Welt brachte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Die Geburtserzählung im Matthäusevangelium, die beginnt im Blick auf Josef mit diesem dicken Hammer. Maria ist schwanger und nicht von ihm. Und als der gottesfürchtige Josef das erfährt, da kommt er in eine tiefe innere Bedrängnis. Er will Maria nicht bloßstellen und sich daher heimlich von ihr trennen. Und diese Überlegung hat Josef dann zum Teil in der kirchlichen Tradition wiederum einen zweifelhaften Ruf gebracht. Als Drückeberger, als Angsthase, der versucht, sich aus dem Staub zu machen, solange es noch geht. Als Egoist, der darüber nachsinnt, seine schwangere Frau im Stich zu lassen. Doch bei genauer Betrachtung gerade dieser ersten Aussagen von Matthäus über Josef, da eröffnet sich ein ganz anderer Blick auf diesen Menschen. Matthäus beschreibt Josef als einen Menschen, der nach Gottes Willen lebt. Und das kann für Josef nichts anderes bedeutet haben, als dass er sein Leben streng nach den jüdischen Geboten und Sitten ausrichtete. Und das spiegelt sich allein schon darin wider, dass Josef und Maria einerseits schon verlobt und damit eben rechtlich aneinander gebunden waren, aber sie offenbar noch bei ihren Eltern lebte. Diese Formulierung, sie hatten noch nicht miteinander geschlafen, die meint wörtlich das Eingehen der Frau in das Haus des Bräutigams, wenn die Ehe mit dem ersten Geschlechtsverkehr vollzogen wurde. Und aus rabbinischen Quellen ist bekannt, dass die Juden zu neutestamentlicher Zeit diese Tradition eines enthaltsamen Verlobungsjahres noch pflegten. Beide, Maria und Josef, sind dieser Tradition also verbunden, sind einerseits verlobt, aber leben in dieser Tradition, ein Jahr noch enthaltsam zu sein. Und jetzt ausgerechnet während dieser enthaltsamen Verlobungszeit stellt sich heraus, dass Maria schwanger ist. Und dem Josef bleiben als einem gesetzestreuen, frommen Juden seiner Zeit in dieser Situation grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten. Und beide kamen in der Geschichte gerade auch schon vor. Das eine ist, das Ganze eskalieren zu lassen. Maria wegen Ehebruchs öffentlich anzuklagen, vor das Stadttribunal der Ältesten zu ziehen. Und dann, wir wissen heute auch wiederum aus rabbinischen, zeitgenössischen Quellen, dass die eigentlich für Ehebruch vorgesehene Steinigung nach 5. Mose 22 zur Zeit Jesu gar nicht mehr praktiziert wurde. Man hat da auch durch juristische Feinheiten und durch Ansprüche an die Zeugen, die es braucht für sowas, versucht, die Ausführung der Todesstrafe zu verhindern. Aber selbst wenn Maria zwar nicht mit der Todesstrafe belegt worden wäre, sondern nur verurteilt, geächtet und von ihrer Familie verstoßen, das hätte ihre eigene Überlebenswahrscheinlichkeit und die ihres ungeborenen Kindes dramatisch verringert. Verstoßen von der Familie und ihrer Versorgung wäre sie in der damaligen Zeit sehr schnell an den Folgen von Unterernährung und vielleicht sogar auch sexueller Gewalt gestorben. Dem gesetzestreuen Josef stand eine zweite Option zur Verfügung. Statt eines dorföffentlichen Prozesses gegen Maria hätte er die Ausstellung eines Scheidebriefes verlangen können. Das hätte nur zwei Zeugen gebraucht. Ist deutlich weniger aufwendig in juristischer Hinsicht, aber auch in diesem Fall wäre es für Maria ungut weitergegangen. Denn eben auch ein Scheidebrief stigmatisiert. Und diese Stigmatisierung hätte sie nach und nach eingeholt, wahrscheinlich für immer gebrandmarkt und hätte dann ihre Chance auf einen neuen Ehemann und stabile Lebensverhältnisse für sich und für ihr Kind ebenfalls auf ein Minimum reduziert. Und Josef weiß darum. Und so scheint er zu ringen mit seiner Gesetzestreue einerseits, aber eben auch seiner Liebe für Maria. Und mit nur einem Satz erwähnt der Evangelist Matthäus, dass sich Josef für eine dritte Option entscheiden will. Sich nämlich heimlich von ihr zu trennen. Sich selbst vom Acker zu machen. Sie sitzen zu lassen, damit sie die Chance auf ein stabiles Leben hat. Maria hätte die Chance bekommen, Josef die Schuld für die Schwangerschaft anzuhängen. Zu sagen, na, wir haben ja dieses enthaltsame Jahr, aber der ist nachts zu mir gekommen und hat mit mir geschlafen und jetzt ist er abgehauen. Sie hätte ihm das Kind anhängen können, ihre Ehre wäre gesichert gewesen, seine wäre dann entsprechend dahin gewesen. Und so zeichnen diese zwei kurzen Verse über Josef am Anfang das Bild eines Mannes, der zwischen seinem Glauben, der sich im Ernstnamen neben der Gebote Gottes erweist, und seiner Liebe zu seiner Verlobten hin und her gerissen ist. Sie zeichnen in aller Kürze das Bild eines Mannes, der bereit ist, sich und das Leben, das er sich aufgebaut hat, zu opfern, damit seine schwangere Verlobte keinen Schaden nimmt. Matthäus beschreibt Josef als einen Mann, der gerecht war. Und diese Gerechtigkeit Josefs besteht bei genauerem Blick eben darin, dass er nicht gesetzlich bleibt und handelt, sondern barmherzig und demütig gegenüber seiner Verlobten, von der er ja erstmal annehmen muss, dass sie ihn betrogen hat. Und mit dieser Haltung wird Josef ein Vorabbild für Jesus, der während seines Wirkens immer wieder mit den frommen Menschen seiner Zeit darum ringt, dass wahre Gerechtigkeit eben nicht gleichbedeutend mit Gesetzlichkeit ist, sondern mit Barmherzigkeit. Und er konsequent aufzeigt, dass die Gebote Gottes genau dieses ursprüngliche Ziel hatten, die Menschen zu einem barmherzigen Miteinander anzuleiten. Josef ist für Matthäus ein Vorabbild für Jesus. Und vielleicht ist die Rolle Josefs an dieser Stelle noch größer und bedeutender. Vielleicht ist er aus Sicht des Evangelisten sogar ein Vorbild für Jesus gewesen. Das kann ich natürlich nicht beweisen. Und es hat etwas Spekulatives. Aber vielleicht hatte Jesus ja zwei Vorbilder für Barmherzigkeit und Liebe zu seinen Mitmenschen. Zwei väterliche Vorbilder. Seinen himmlischen Vater und seinen irdischen Vater. Als Jesus wie jeder jüdische Junge von Rabbinern in der Tora unterwiesen wurde, vielleicht kam es da zu solchen Vater-Sohn-Gesprächen in der Werkstatt. Papa, warum hast Mama damals eigentlich nicht angezeigt oder dich von ihr scheiden lassen? Und Josef hat davon erzählt, wie er aus Liebe für Maria bereit war, sein eigenes Leben und seine berufliche Existenz aufzuopfern. Wir wissen aber auch durch den Evangelisten Matthäus, dass Gott es ja so weit nicht hat kommen lassen. Gott eröffnet dem Josef eine vierte Alternative. In einem ersten Traum begegnet Josef einem der anderen Gestalten der Weihnachtsgeschichte, nämlich einem Engel, die ja in der christlichen Weihnachtstradition so viel mehr Bedeutung erlangt haben wie Josef. Und diese vierte Alternative für Josef lautet: Bleib an Marias Seite, denn sie hat dich nicht hintergangen. Nimm Maria zu dir. Und Josef gehorcht dieser himmlischen Anweisung. Er nahm Maria zu sich in sein Haus. Und für ihre Familien und die Dorfgemeinschaft war das das äußerliche Zeichen. Jetzt haben sie die Ehe vollzogen. Jetzt sind sie da zusammen. Und für alle Außenstehenden, außer Josef und Maria, war es dann eben völlig unproblematisch, als Maria nicht mehr verbergen konnte, dass sie schwanger war. Und so ist Josef in den Augen von dem Evangelisten Matthäus nicht nur ein Vorabbild für Barmherzigkeit und Güte und war vielleicht auch für Jesus solch ein väterliches Vorbild. Er ist auch ein Vorbild für Gehorsamkeit gegenüber Gott. So wenig Maria mit dem Erzengel Gabriel diskutiert und sich der göttlichen Ankündigung ihrer Schwangerschaft widersetzt, so wenig diskutiert Josef mit dem Engel, der ihm im Traum erscheint. Er tut, was Gott ihm sagt. Und das Ganze ja nicht nur einmal. Insgesamt 4-mal erscheint Josef ein Engel im Traum und gibt ihm weiter, was Gott von ihm erwartet. Und so bleibt er auf göttliche Anweisung bei Maria. Und auf göttliche Anweisung schnappt er sich Frau und Kind und flieht nach Ägypten, weil der paranoide König Herodes anordnet, alle männlichen Kleinkinder umbringen zu lassen. Auf göttliche Anweisung kehrt er in seine Heimat nach Judäa zurück, als König Herodes verstorben war. Und abermals auf göttliche Anweisung lässt er dann sich aber nicht in der Heimat nieder, sondern geht mit seiner jungen Familie nach Galiläa, nach Nazareth. Es ist doch interessant und erstaunlich, wie oft ein Engel Gottes, einer der wichtigsten Gestalten der Weihnachtsgeschichte, ausgerechnet dem Josef im Traum erscheint. Maria hatte eine Begegnung mit dem Erzengel Gabriel. Die Hirten erleben einmal die Botschaft des Engels auf dem Feld. Ja, auch die Weisen aus dem Orient erhalten im Traum die Anweisung Gottes, nach der Anbetung bei Jesus nicht zu Herodes zurückzukehren. Aber Josef erhält gleich 4-mal himmlischen Besuch im Traum. Und darin zeigt sich, dass die Bedeutung Josefs in der Weihnachtsgeschichte offenbar nicht ausreichend gewürdigt ist, wenn man ihn eben nur als Laternenhalter darstellt, der zudem so leicht mit den Hirten verwechselbar ist. Josef ist auch ein Vorbild dafür, Gott gegenüber gehorsam zu sein und sich darauf einzulassen, dass Gott mit einem vorhat. Und auch daran ist Josef interessanterweise ein Vorabbild und vielleicht wieder auch ein Vorbild für Jesus. Für Jesus, der im entscheidendsten Moment seines Lebens auch nicht wegrennt vor dem Weg, den Gott für ihn vorgesehen hat, sondern der im Garten Gethsemane im Gebet ausspricht: Wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber es soll nicht geschehen, wie ich es will, sondern dein Wille soll geschehen. Und so zeichnet uns der Evangelist Matthäus in nur wenigen Sätzen das Bild eines Mannes vor Augen, der demütig die Rolle akzeptiert, die Gott für sein Leben vorgesehen hat. Josef akzeptiert, dass Gott ihm die Vaterrolle über Jesus zutraut und anvertraut, auch wenn er nicht der Erzeuger ist. Matthäus ist wichtig zu betonen, dass es Josef ist, der von Gott gesagt bekommt, wie das Kind heißen soll, und dass Josef es ist, der diesen Namen über dem neugeborenen Kind ausspricht. Denn in den alten Kulturen verband sich damit die Vorstellung, dass der Vater durch diesen Akt, den Namen über das Kind auszusprechen, auch seine Vaterschaft akzeptiert. Josef akzeptiert die Rolle, die Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat als Vater für Jesus. Und Josef akzeptiert die Rolle und Aufgabe, das Leben des Gottessohnes und seiner Mutter zu beschützen, egal was es ihn selbst kostet. Die Barmherzigkeit Josefs schützt Maria und das ungeborene Leben. Und der Gehorsam Josefs, seine Bereitschaft, sein Leben, sein Lebenskonzept, seine berufliche Existenz dem Wohl der Familie unterzuordnen, schützen das Kleinkind Jesu. Hätte Josef sich nicht in diese Rolle eingefügt, die Gott ihm zugedacht hat, wahrscheinlich gäbe es dann ebenso wenig Weihnachten wie ohne Maria. Und daher tun wir gut daran, wenn wir Josef nicht auf die Lampenträgerfunktion reduzieren, darauf, dass er nur als Statist in der Krippe steht, vielleicht sogar etwas abseits, damit mehr Platz für die Hirten und für die Sterndeuter ist, die ganz fromm das Kind anbeten. Josef steht es zu, an Weihnachten und in der Krippe genauso im Mittelpunkt zu stehen wie Maria und das Jesuskind. Was kann dieser ausführliche Blick auf Josef für uns im Glauben bedeuten? Zu Weihnachten beschäftigen wir uns immer wieder damit, dass Gott als einfacher Mensch in einfachste Verhältnisse hineingekommen ist. Dafür steht die Krippe, aber auch die armen Hirten, die als erste fremde Menschen Jesus anbeten. Wir beschäftigen uns damit, dass Gott in Jesus die Verhältnisse dieser Welt umkehrt. Was groß ist, wird klein, und was klein ist, wird groß. Dazu sollten auch die gehören, oder dazu sollte auch gehören, wer im Hintergrund oder am Rand steht, gehört in den Mittelpunkt und andersherum. Josef ist nicht nur ein Vorabbild für die Barmherzigkeit und die Unterordnung unter Gottes Willen, die auch Jesus bestimmen werden. Er ist ein Vorbild für uns, für Barmherzigkeit und dafür, Gott zu gehorchen, weil es für andere und uns selbst zum Besten sein wird. Josef lenkt unseren Blick aber auch auf unsere Gegenwart und kann und soll uns dazu ermutigen, bewusst danach Ausschau zu halten, wo Menschen unter uns, in der Gemeinde, in der Familie, im Bekanntenkreis, ganz still und demütig und zurückhaltend ihren Josefsdienst verrichten. Einfach ihre Rolle akzeptieren und das tun, was getan werden muss. So vieles in unserer Gemeinde und in unserem Leben würde ganz anders verlaufen und wahrscheinlich gar nicht laufen, ohne die Menschen, die sich nicht wegducken vor Verantwortung, die treu und in aller Selbstverständlichkeit unterstützen, dienen, zuarbeiten und die sich dabei genauso wenig wie Josef in den Mittelpunkt stellen und ins Rampenlicht setzen mit dem, was sie tun. Und so kann uns der Blick auf Josef und auf seinen demütigen und selbstlosen Dienst dafür sensibilisieren, wo wir als Gemeinde und wir alle im persönlichen Leben solchen Menschen vieles verdanken. Und vielleicht ist gerade diese Zeit des Jahres, der wir alle Krippen vor Augen haben, zu Hause oder manchmal in der Stadt, auf dem Rettershof, in Kirchen, eine gute Zeit, all die Josefs um uns herum in den Blick zu nehmen. Und das müssen ja nicht nur Männer sein. Sie für einen kurzen Moment mal ins Rampenlicht treten zu lassen, wo sie eigentlich ungern stehen, und ihnen zu danken für ihren Dienst und ihren Dienst ganz bewusst zu würdigen. Amen.